Der neue Aston Martin AM26 ist das erste Auto, das komplett unter der Leitung von Teamchef, muss man ja inzwischen sagen, Adrian Newey bei Aston Martin entstanden ist. Das Auto sieht schon bei den ersten Tests extrem radikal aus, hatte aber auch mit massiven zeitlichen Problemen zu kämpfen. Neben Aston Martin ist auch McLaren spät bei den Tests unterwegs. Beide Teams hatten die Verspätungen aber auch eingeplant, um maximale Entwicklungszeit sicherzustellen.
Ja, das ist völlig korrekt und wir schauen uns die beiden Designs an, was daran radikal neu oder anders ist und ordnen das ein bisschen für euch ein natürlich, wie ihr es gewohnt seid von uns. Ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Universum der Formel 1. Wenn ihr uns auf YouTube zuschaut, seid doch bitte so gut und drückt gleich mal den Abo-Button. Wir haben die Mission, 5000 wollen wir schaffen dieses Jahr und ihr könnt gerne mithelfen. Damit steigen wir ein. Und wir beginnen direkt mit dem Aston Martin von Adrian Newey entwickelt.
Ein lange Fehlstart. Haben wir drauf gewartet, ne?
Ja, wir haben lange gewartet, genau. Ein Fehlstart gab's und das ist man von Adrian Newey in der Form aber natürlich auch so gewohnt. Ja, der reizt immer jede Sekunde aus, er will maximal entwickeln, alles bis zum letztmöglichen Zeitpunkt ausreizen, was man da so machen kann. Und so kam es, dass Aston Martin tatsächlich einen gesamten Tag verpasst hat. Sie konnten nicht am Mittwoch schon einsteigen, somit Mittwoch, Donnerstag, Freitag nutzen. Sie konnten erst am Donnerstag einsteigen. Die Mechaniker haben da wirklich eine Nacht- und Nebelaktion gebraucht, um das Auto dann in der Garage zusammenzustöpseln. Die Teile wurden dann wirklich kurz vor knapp eingeflogen. Und am Donnerstag lief das Ding aber auch wirklich spät. Ja. Erst in der letzten Stunde am Donnerstag konnte Lance Stroll dann die ersten Runden drehen. Es waren nicht allzu viele an der Zahl. Es gab da wohl, man munkelt, einen Elektronikdefekt. Aber das Auto war da. Es wurde gesichtet und natürlich stürzen sich alle drauf und gucken, was man mit den wenigen Bildern, die da veröffentlicht wurden, wirklich schon anfangen kann. Wir gehen gleich technisch ein bisschen drauf ein. Ja. Einiges zum Glück, ja. Radikale Lösungen sieht man auch so schon. Ja. Wir dürfen aber nicht vergessen, 4 Runden hat Lance Stroll nur drehen können. Honda-Motoren sind natürlich auch neu und die wurden da zunächst vielleicht als Schwachstelle ausgemacht oder als Ursache für den Ausfall. Ich glaube, mittlerweile sagt man aber, man geht von dem Elektronikdefekt aus, der Motor sah eigentlich zumindest heil aus, klang bis zum Ende dann auch ganz gesund, also schauen wir mal, ja. Hilfreich ist es aber nicht, dass Aston Martin das einzige Team ist mit Honda-Motoren. So können sie auch auf keine Daten anderer Teams zurückgreifen, wie zum Beispiel Ferrari. Da hat der Haas auch sehr viele Runden gedreht. Cadillac war auch fleißig dabei. Das fehlt Aston Martin. Mal gucken.
Ja, Ferrari und Mercedes sind da, glaube ich, mit die am besten aufgestellt sind. Definitiv. Aber schauen wir mal auf spezifisch Honda und Aston Martin. Das ist nämlich jetzt wirklich spannend. Also wenn wir mal auf Honda schauen, die haben tatsächlich vorher auch schon Aussagen getroffen gehabt, dass der Motor in der Entwicklung noch mit Problemen zu kämpfen hat. Übergewicht, haben sie selber gesagt, ist noch ein Thema. Man ist nicht so schnell und gut vorangekommen, wie man sich das erhofft hätte. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja, ist jetzt kein besonders ermutigendes Ergebnis am ersten Testtag da gleich mit einem Defekt oder mit Problemen unterwegs zu sein. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Noch ist ja der Beginn der Tests. Schauen wir auf die technischen Highlights von dem Auto. Das ist natürlich, was alle interessiert. Hat schon ein ziemlich radikales und beeindruckendes Design, das Ding. Also können wir mal drauf schauen. Aston Martin selber hat, 2 Schwarz-Weiß-Bilder rausgeballert, die sehr mit Bedacht geschossen und editiert sind. Ja, da kann man sehr wenig sehen. Man kann vielleicht mit Photoshop ein bisschen die Helligkeit nach oben, aber da waren sie schon schlau, auch mit den Blickwinkeln und so. Aber das Auto ist so radikal, da kann man schon einiges sich anschauen. Also Vorderachse zum Beispiel, extremes Anti-Dive-Profil, Seitenkästen ultra-kompakt, wahrscheinlich die kompaktesten in dem ganzen Grid. Also wir sind ja momentan noch nicht bei den finalen Versionen angekommen der Autos. Ihr müsst bedenken, wahrscheinlich, gerade bei Ferrari hat man das ja sehr ausgiebig angekündigt, wird sich bis zum ersten Rennen in Melbourne einiges ändern, wahrscheinlich danach auch noch sichtbar im Auto. Aber so heftig sieht kein anderes Auto im Grid aus. Wenn man, die gehen gleich auch noch ein bisschen genauer drauf ein, aber so ein Schnelldurchgang, die Hinterradaufhängung ist wahrscheinlich das Spektakulärste, was wir bisher gesehen haben. Also die Querlenker, die sitzen jetzt nicht mehr am Getriebe oder der Querstruktur an, sondern extrem hoch an der Befestigung des Heckflügels sogar. Also das ist schon mal so ein typisches Ding, das Newey da mal ab und zu raushaut, alle ein paar Jahre, wo man wirklich denkt, ja, okay, hat kein anderer dran gedacht. Und wir wissen, bei ihm ist es dann auch oft was Sinn macht. Ja, Schauen wir mal. Übrigens baut Aston Martin dieses Jahr zum ersten Mal das Getriebegehäuse selbst und hinter dem Fahrer, also alles, was sozusagen unter der Lufthutze dann über dem Fahrer dann kommt, da ist der Aston Martin eigentlich fast am interessantesten. Also diese flachen Seitenkästen, die dann auch generell super schmal sind und sich dann eigentlich hinten auch schon direkt verlieren. Generell verliert sich da ziemlich viel hinter dem Fahrer, ja. Also diese gesamte Partie, wo die Powerlinie drin sitzt, die sieht unfassbar schlank aus. Also sehr viel schmaler, als das bei allen anderen Autos der Fall ist.
Bei Red Bull, ne? Und der war schon extrem schmal.
Der war schon radikal. Mhm. Und das bedeutet, man hat es da irgendwie geschafft, ja, diese Teile so kompakt irgendwie anzuordnen, dass man das eben so verjüngen konnte. Ja, Mercedes hat ja vor ein paar Jahren mit den Zero Sidepods so ein bisschen so einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Also eigentlich ist es auch wieder was anderes, weil es hat ja eher die Sidepods dann betroffen. Aber sowas bringt natürlich immer extreme Risiken, denn aerodynamische Vorteile hat es auf jeden Fall, sonst würde man es nicht machen. Aber man muss halt die ganzen Sachen dann auch so anordnen, dass sie irgendwie noch genügend Luft, genügend Kühlung bekommen und so weiter und so fort. Das kann natürlich sich theoretisch auf die Zuverlässigkeit negativ auswirken. Also, es ist auf jeden Fall extrem in allen Facetten, Dave. Und das ist nicht alles, was man über den Aston Martin sagen kann. Also, es hat schon wirklich abgeliefert, das Auto. Zumindest optisch und was man so reininterpretieren kann.
Naja, und Adrian Newey zitiert sich auch gerne ein bisschen selbst. Ja? Also diese Hinterradaufhängung, die du gerade ja schon geschildert hast, die gab es schon mal vor einigen Jahren am Red Bull. Ich glaube 2020 war das, da haben sie schon mal sowas 21er? Ähnliches.
21er? RB16B war es, glaube ich.
Ja. Okay, ja, kann sein, auf jeden Fall. Vor einigen Jahren haben sie das schon mal probiert und erfolgreich dahin gebracht. Ja? Und natürlich hilft es, wenn man das Getriebegehäuse selbst designen kann. Das gibt nämlich mehr oder weniger die Anlenkpunkte vor. Ja? Also in einem gewissen Spielraum zwar, aber da hat man nicht so viel. Bisher hat Aston Martin dann eben alles von Mercedes bezogen, Power Unit, Getriebe und entsprechend dann auch, ich glaube, Antriebswelle und so ist dann auch mal mit dabei. Das können sie jetzt mit Honda zusammen natürlich selbst machen und dementsprechend hat Adrian Newey da auch seine eigenen Ideen durchaus untergebracht, ja. Du hast ja auch schon gesagt, das ganze Auto ist hinten unfassbar schlank, dadurch sieht man auch noch oder wirken zumindest die Luftauslässe dann über oder hinter den Seitenkästen riesengroß, ja, weil dahinter einfach so gut wie nichts mehr folgt. Also müsst ihr mal drauf achten, auf den wenigen Bildern, die wir schon gesehen haben. Hinter dem Cockpit wird es wirklich, wirklich wild auf jeden Fall. Uns sind aber noch ein paar andere Details aufgefallen. Vorne am Auto zum Beispiel die Nase selbst, ja, zumindest die Spitze der Nase, ist unglaublich wuchtig geraten in Relation zu allen anderen Autos, die wir gesehen haben. Wir reden gleich noch über McLaren, die machen eher das Gegenteil. Da ist die Nase besonders zierlich. Adrian Newey hat sich jetzt hier für ziemlich viel Fläche entschieden, ja, sowohl oben auf der Nase als auch unten drunter. Da sieht man das dann auch so gewölbt, also man kann sich schon fast vorstellen, wie die Luft da geformt werden soll. Adrian Newey kann das sicher, wir wahrscheinlich eher laienhaft so, aber wir versuchen es natürlich auch. Wo sich Adrian Newey auch selbst zitiert hat, das sind die Hörner, ja, an der Airbox oben über dem Fahrerhelm hat auch der AM26 kleine Hörnchen, ja, so wie er das, Adrian Newey hat es bei McLaren nämlich schon mal gemacht, vor einigen Jahren, ich glaube 2004, 5, 6, irgendwie sowas. Ja. Da ist Kimi Räikkönen damals mit diesen Hörnern rumgefahren, kann ich mich noch sehr gut entsinnen. Sah damals schon super aus, sieht auch heute super aus. Auch Ferrari hat es in kleinerer Form immer mal wieder gebracht, also die Aufgabe ist klar, diese Hörner sollen den Luftfluss zum Heckflügel natürlich in irgendeiner Form beruhigen oder eben geschickt lenken. Wir sind sehr gespannt, was Adrian Newey sich dabei gedacht hat.
Ja, eine Sache kann ich auch noch sagen, was wir nicht vergessen dürfen. Mercedes war bisher das einzige Team, wo die Nase sozusagen verankert war an dem zweiten Fleck vom Frontflügel. Korrekt, das kann man tatsächlich auf den offiziellen Bildern von Aston Martin, blende ich euch hier auch mal ein, ganz gut erkennen. Und das war interessant, weil Mercedes bislang das einzige Team war, das das gemacht hat. Und da hat man schon sehr stark spekuliert. Also warum, weshalb, wieso? Viele, viele spannende Details. Und das ist das Schöne an den neuen Regeln. Also für alle neu. Es wird
Varianz
ausprobiert von verschiedenen Teams. Manche haben sehr, sehr unique Lösungen. Dann wird sich jetzt rauskristallisieren sehr schnell, wer wie am besten fährt. Und dann wird gegeneinander gegenseitig kopiert und wieder Konzepte verworfen. Und dann mal schauen, wer am schnellsten reagieren und iterieren kann. Super spannend.
Ja, wo du schon gerade den Frontflügel erwähnt hast oder die Aufhängung, Alpine hat am Heckflügel eine ganz andere Sache gemacht als alle anderen bisher tatsächlich. Alle anderen, wenn die Luft von hier so kommt auf den Heckflügel, die klappen dann den Heckflügel nach oben, ja, damit die Luft dann hier durch fließen kann im Straightline-Mode. Alpine macht's anders. Wenn hier die Luft kommt, klappen sie das hintere Element nach unten und die Luft fliegt dann oben drüber und unten drunter entsprechend. Also kann sein, dass dadurch eben der Heckflügel insgesamt ein bisschen niedriger ist als bei allen anderen. Ne? Wenn die anderen hochklappen, ist er hier oben, Alpine klappt aber darunter. Kann auch irgendwelche Vorteile haben, bin sehr gespannt. Ist auf jeden Fall fantastisch, so viele unterschiedliche Lösungen zu sehen an allen Ecken der Autos. Das ist das, was ein neues Reglement bringt, bis sich dann alle irgendwie auf die Lösung geeinigt haben, die am besten funktioniert offensichtlich und sich dann nur noch gegenseitig kopieren. Schauen wir mal, wann es dazu kommt.
Tja, und bevor wir jetzt gleich sprechen. Genau, eine Sache noch, Frage auch an euch, weil Dave und ich, wir uns gerade unterhalten, der Aston Martin schaut ja praktisch hinter dem Fahrer aus, als ob er irgendwie nicht ganz fertig ist, so radikal ist der, so schlank wird und auch diese Luftauslässe da über dem Heckflügel, über den Seitenkasten, der ja fast nicht mehr existiert sozusagen. Es sieht so freaky aus, also für mich wie so ein Jet irgendwie fast schon, wie so ein Kampfjet. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir machen jetzt weiter mit McLaren. Auch da gibt es viel zu interpretieren und zu schauen, Dave. Der MCL 40 heißt er ja.
Ja, auch ein schönes Auto, ein sehr, sehr schönes Auto sogar. Auch sie sind später in die Tests eingestiegen. Das haben wir ja schon angekündigt in unserem letzten Video. Auch aus den gleichen Gründen wie bei Adrian Newey. Sie wollten eben bis zum Ende entwickeln. Im Gegensatz zu den meisten oder fast allen anderen Teams gab es auch keinen Shakedown vorher bei McLaren. Kein Filmtag, kein gar nichts. Sie haben bis zuletzt in Österreich bei AVL Systeme getestet. Das ist ein Anbieter für allerlei Prüfstandsgedöns und so weiter, da kann man dann auch ein Auto auf Herz und Nieren prüfen, so rum. Das haben sie gemacht bis zum Ende und sind dann mit dem fertig entwickelten Wagen in Barcelona aufgeschlagen. Wenn mich nicht alles täuscht, sind sie am Mittwoch eingestiegen, ganz genau. Und das lief erstmal ganz ordentlich, ja. Lando Norris hatte das Vergnügen, die Startnummer 1 zum ersten Mal auszufahren. Das war auch ein bizarres Erlebnis für ihn selber, hat er dann gesagt. So, als es zum ersten Mal auf den Zeitmonitoren so aufgeploppt ist, er und die Nummer 1 daneben, war schon kurzer Reality-Check nötig. Auf jeden Fall, schönes Ding. Aber so war es auf jeden Fall. Lief aber ab dann leider nicht ganz rund alles. Am gestrigen Donnerstag gab es dann schon Probleme bei Oscar Piastri dann.
Ja, das war ja dann der vierte Shakedown-Tag. Wie gesagt, ich glaube, du hast es jetzt nicht erwähnt. McLaren hat ja dann auch keinen Pressetermin gehabt oder so. Es war wirklich der erste Shakedown-Tag dann. Und am zweiten Shakedown-Tag sozusagen, also dann der Donnerstag, insgesamt zweiter Tag für McLaren, also vierte insgesamt, aber McLaren dann zum zweiten Mal erst auf der Strecke, hat Piastri dann nur 48 Runden absolvieren können. Jetzt nicht unbedingt so schlecht. Da gab es auch andere, die teilweise ein bisschen früher dann rein mussten, wie Audi an ihrem ersten Testtag und so weiter und so fort. Auch Cadillac hatte Probleme. Aber in dem Fall war es ein Problem beim Benzinsystem, ja. Das Auto musste komplett auseinandergebaut werden. Der Tank ist nämlich dann im Monocoque und das ist nicht einfach, das sozusagen freizulegen. Also das war suboptimal, wenn man mal die Laufleistung dann auch mal anschaut. Am ersten Einsatztag, also Tag 3 der Gesamttests, ja, am ersten Einsatztag der McLarens, da hat Norris, wie gesagt, 76 Runden absolviert. Das Team selber hat gesagt, an und für sich solider Start, ohne größere Probleme. Da lief es dann no nasties, also keine ekligen Sachen sozusagen,
keine die Dramen.
Passiert sind. Keine Dramen, genau. Insgesamt sind sie dann bei 125 Runden angekommen in den ersten zwei Tagen. Jetzt, wo wir das aufnehmen, sind wir beim dritten Tag, den McLaren auf die Strecke kann, also dem fünften Testtag in Barcelona. Und da liegt McLaren deutlich hinter dem Werksteam von Mercedes zurück. Die sind sowieso die Testkönige überhaupt. Ja. Die haben allein an einem Tag schon über 180 Runden gedreht, ja, also mehr als McLaren komplett überhaupt. Also das muss jetzt auch erstmal noch gar nichts heißen, wer wie schnell unterwegs ist und so weiter und so fort. Aber es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass die Kiste schon mal rund läuft bei Mercedes. Und wie gesagt, es ist nicht aussagekräftig, dass sie jetzt die schnellsten sind. Sind sie aber, ja. Also schlechtes Zeichen ist es schon mal nicht, ja. Also man darf das jetzt nicht überwerten, aber so ist es. Und insgesamt, Oscar Piastri und Lando Norris, bisher sind sie auf jeden Fall zufrieden mit dem Fahrverhalten vom MCL40. Also da gibt es jetzt nichts, wo sie sich wirklich beschweren. Man hat aber tatsächlich von Seiten McLaren auch wirklich zugegeben, dass die Performance-Messlatte, die man jetzt bei anderen Teams sieht, und dann namentlich unter anderem im Mercedes, die läge schon sehr, sehr hoch, hat man gesagt. Also es sind so gemischte Signale, die man bei McLaren da momentan sendet, vielleicht auch ganz bewusst, ja, aber da scheint man schon mit Respekt auf die Konkurrenz zu schauen, Dave.
Völlig zu Recht, das ist ja auch legitim, aber die hohe Laufleistung der Mercedes ist da ein gutes Zeichen für die McLarens, denn die haben den gleichen Motor,
auch
die gleiche Power Unit, genau. Und die wissen definitiv schon mal, dieser Motor läuft ordentlich und daran wird es definitiv nicht haken, wenn irgendwas schief läuft bei McLaren, wenn sie jetzt ihr Chassis zusammenkriegen und natürlich alles optimal eingestimmt kriegen, ja, wie sie den Motor und vor allem die Elektropower nutzen müssen, dann sind sie, glaube ich, auch sehr, sehr gut aufgestellt. Gucken wir mal. Aber dann gucken wir vor allem mal auf die technischen Details, die wir jetzt schon erkennen konnten. Ja, das Auto, das McLaren-Auto, der MCL40, der dann natürlich auf der Strecke war, war natürlich massiv anders als das, was man vielleicht auf Fotos schon vorher sehen konnte. Gehen wir es mal kurz durch. Ja, wir haben auf jeden Fall aerodynamisch eine schlanke Nase. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Ganz, ganz anders als eben beim Aston Martin. Ziel ist natürlich, da möglichst wenig Luftwiderstand zu bieten vorne, möglichst viel Luft dann weiter hinten nutzen zu können im Auto. Ja, wir haben horizontale Finnen gesehen an den Endplatten der Frontflügel. Ganz, ganz anders als aus den Fotos, die man vorher gezeigt hat natürlich. Und die Aktuatoren für diesen aktiven Frontflügel, die sind auch so diagonal unter der Nase ausgerichtet. Ungefähr da, wo die Nase dann auch mit dem Frontflügel verzahnt ist oder verklebt ist. Also, die haben es geschickt versteckt auf jeden Fall.
Ja, die Finnen, die zeigen vor allem nach unten, ne? An der Seite von den Frontflügeln, also es soll da so ein bisschen...
Ja, die meinen die noch gar nicht, über die habe ich noch gar nicht gesprochen,
aber du hast recht, ich dachte,
das sind auch ganz, ganz wilde Finnen unter der Nase angebracht. Wir wissen gar nicht, wofür die gut sein sollen, wie die genau eingesetzt werden. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Auf einem Foto erkennt man die so ein bisschen, aber durch die Perspektive weiß man auch nicht so recht. Also da bin ich auch schon gespannt auf richtige Journalisten, die dann auf Auto- und Detailjagd gehen. Auto, Motor und Sport kann ich euch immer empfehlen an dieser Stelle. Tobi Grüner ist da, glaube ich, der Spezialist, der dann immer alle möglichen Autos knipst wie ein Wilder. Ich hoffe, das ist dann in Bahrain auch wieder gestattet und in der Form möglich, wie wir es gewohnt sind. In Barcelona noch nicht, deswegen viel, viel Spekulation an der Stelle noch. Aber wir sollten es nicht unerwähnt lassen. Aufhängung ist auch ein Thema. McLaren geht man muss jetzt schon sagen, fast traditionell, denn die meisten anderen Teams machen das so. Vorne, hinten, Pushrods, das ist scheinbar der gangbare Weg, auch wenn es da einige Ausreißer gibt. Und ein Ausreißer waren die McLarens auch noch im letzten Jahr. Da gab es zumindest vorne Pullrod-Aufhängung. Diesmal sind es gewohnt Pushrods, also Druckstreben. Gucken wir mal, was das bringt, ja. Soll aerodynamisch natürlich insgesamt ein bisschen helfen. Das Ziel ist immer, die aerodynamische Plattform dann möglichst stabil und gerade zu halten. Da helfen nicht nur die Pushrods allein, sondern generell die Konstruktion der Vorderradaufhängung. Auch da extremes Anti-Dive, so wie sie es auch in den letzten Jahren ehrlicherweise perfektioniert haben. Ne? Das hat nicht Adrian Newey allein für sich gepachtet, diese Genialität. Auch andere haben sich das schon abgeguckt. Und Rob Marshall, der von Red Bull gekommen ist zu McLaren, der ist gerade in dem Bereich auch sehr, sehr stark. Dementsprechend erwarte ich da zumindest Großes von McLaren.
Ja. Also das soll auch viel bringen, dass das Auto sehr stark sozusagen, also die Hinterachse weiter oben angebracht ist als die Vorderachse, soll diesen Anti-Dive-Effekt verbessern, ja, verstärken, noch radikaler als letztes Jahr.
Übers Auto hinweg, ja, das stimmt, aber genau. Die Aufhängung in sich selbst hat auch schon,
auch nochmal,
da sind die Streben oben sind ja nicht auf einem Level, sondern halt stark zueinander, verschachtelt. Das hilft.
Das ist beim Aston Martin auch ähnlich. Ich glaube, sie waren noch natürlich krasser. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und auch diese Wakeboards, ne, die da sozusagen an den Außenseiten angebracht sind, die sind bei den ganzen Teams sehr unterschiedlich auch gestaltet. Ja, also bei McLaren sieht es so aus, als ob die sehr stark auf die Floor-Performance sozusagen abziehen. Also alles, was da sozusagen im Unterboden da passiert. Und dieses diese horizontale Finne da an der Seite von den Frontflügeln, die zeigt eben nach unten. unten und soll dann den Luftstrom so ein bisschen um die Reifen, um diese die Reifenbox Reifen, ja. nennt man das, ja, also praktisch alles, was da so an der Seite an den Reifen passiert, leiten und da auch nochmal den Anpressdruck verbessern. Soll aber
genau das, was die Regeln eigentlich verhindern wollen.
Genau, das wird nämlich spannend, weil es kann dann auch sein, dass er sozusagen die Dirty Air deutlich erhöht und da muss dann die FIA wieder eingreifen. Also ihr seht, die Teams lassen sich viel, viel einfallen und egal wie gut man sich davor Gedanken gemacht hat, am Ende hast du dann wieder den ganzen Schmuh wahrscheinlich, wenn du nicht aufpasst, dass man wieder keiner überholen kann, weil es ja zu viel dreckige Luft gibt hinter den Autos. Aber da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Schauen wir mal. Okay, wir schauen mal weiter und schauen mal, was wir sonst noch sagen können. Also, was wir schon gesagt haben, ist hohe Wake, also das Heck steht deutlich höher als die Front. Die 26er-Regeln, die schreiben ja flachere Böden vor. McLaren muss halt jetzt schauen, welchem Fenster das Auto bei den unterschiedlichen Fahrhöhen am besten funktioniert. Das sind ja so Klassiker, die über die letzten Jahre den Ferrari zum Beispiel Probleme gemacht haben, dass man das Auto nicht so tief fahren kann, wie man es eigentlich aus den Simulationen sich gedacht hatte. Und das hat für viele Probleme gesorgt. Ja, deswegen unter anderem war der Ferrari nicht so schnell, wie es hätte sein können. Ja.
Aber Rake ist ein Thema bei allen. Ne? Das ist jetzt nicht mehr klar spezifisch. Alle haben einen gewissen Anstellwinkel von der Autofront, vom Frontflügel bis nach hinten. Das ist auch ein Trend, den ermöglichen und erfordern mehr oder weniger die Regeln. Also, aber spannend natürlich, die Rate, die Anstellrate wird variieren von Team zu Team, von Strecke zu Strecke.
McLaren, da bin ich auch gespannt,
wer da den besten Job macht.
Relativ deutlich auch zu sein, also stärkeres zu nutzen als andere Teams.
Ja.
Wenn man jetzt mal auch schaut, wie gesagt, ist schon ein bisschen früh, um da wirklich aussagekräftige Dinge zu sagen. Aber man sagt auch offen zu, also Konkurrenten wie Mercedes haben zum Beispiel die Messlatte sehr hochgelegt, wir haben es ja vorhin schon angedeutet. Also Mercedes wird auch momentan als das am besten vorbereitete Team gesehen, aber da alles noch mit Vorsicht genießen, da sind wir sehr gespannt bei Reihen. Dann gerade so die letzten Testtage, die werden dann schon eine ganz gute Aussage ermöglichen und dann natürlich Melbourne, da legen dann alle auf die Karten auf den Tisch und das wird super, super spannend. Was man auch sagen muss ist, Barcelona war vergleichsweise kalt jetzt, also die letzten Tage, die ganze Zeit. Also McLaren hat sich da auch weniger darauf konzentriert, das Setup zu optimieren, dass da, also ist auch was man jetzt in dem Sinn nicht so macht, wie jetzt zum Beispiel in freien Trainings bei einem Rennwochenende, sondern schaut einfach, dass man das Auto versteht, also das Betriebsfenster, wo funktioniert es gut, Zuverlässigkeit testen, also alles das, was die anderen eben auch machen. Ist jetzt nicht McLaren exklusiv. Und jetzt machen wir mal zum Abschluss noch zur Abrundung sozusagen das, was wir die ganze Zeit schon angedeutet haben. Mercedes sieht so ein bisschen aus wie der in Anführungsstrichen Gewinner der Testtage. Performancemäßig kann man das, wie gesagt, alles noch nicht so richtig für voll nehmen, was so die Peak-Performance angeht, also so die maximale Leistungsfähigkeit. Bis mal, wie gesagt, warten, vor allem Ende Bahrain. Aber es gibt schon viele, viele gute Ansätze, wie wir es jetzt schon auch teilweise anklingen haben lassen, Dave.
Ja, ist so. Also wir können da ganz kurz zusammenfassen. Bisher dominiert Mercedes, sowohl was die Pace angeht, also die schiere Geschwindigkeit des Autos, als auch die Zuverlässigkeit. Zumindest im letzten Punkt ist Ferrari aber nicht weit dahinter. Auch der Ferrari-Motor in allen verbauten Autos und natürlich auch beim Werksteam lief hervorragend. Viele, viele Daten für die Scuderia, das ist wichtig. Ja, wir müssen die Fahnen hier hochhalten. Wir haben eine wirklich glühende Fangemeinschaft in unserer Community. Ja. Also für Ferrari besteht Stand jetzt definitiv berechtigte Hoffnung. Ja, also das sah sehr, sehr gut aus, was Ferrari gezeigt hat. Aber Mercedes war tatsächlich in allen Belangen noch eine Ecke besser. Und da sind sich auch alle Quellen einig. Das war eine beeindruckende Vorstellung von Mercedes. Ja. Überlegene Geschwindigkeit, also Qualifying-Simulationen sind sie angeblich gefahren. Es ist alles mit extremer Vorsicht zu genießen. Auch die Zeiten, die wir kennen, sind jetzt nicht so super offiziell. Aber sowohl George Russell als auch Kimi Antonelli waren, rund 1,7 Sekunden schneller als die gesamte Konkurrenz, munkelt man. Das wäre schon ein ziemlicher Hammer, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Vielleicht 0,7 Sekunden, wenn überhaupt. Aber vielleicht ist es auch mehr. Wir wissen es nicht. Wir werden es in Melbourne erst rausfinden. Soweit aber die Gelehrten auf jeden Fall. Viel wichtiger ist, beide Piloten haben explizit lobende Worte verloren zum Fahrverhalten. Ja, das Auto ist schön zu fahren. Gute Fahrbarkeit des Motors auch. Und George Russell haben wir schon im letzten Video zitiert. Der ist mit der neuen Fahrzeuggeneration generell schon sehr, sehr happy. Macht Spaß. Die Autos lassen sich intuitiv bedienen von den Piloten. Und das ist etwas, das ist sehr, sehr wichtig für gutes Racing. Drehmoment beim Herausbeschleunigen wurde natürlich auch gelobt und das muss der Hammer sein. Ja. Ja. Also die Autos werden viel, viel schneller auf Topspeed kommen als in der Vergangenheit. Also enorme Beschleunigungskräfte. Wow, ja. Das muss sich wirklich geil anfühlen für die Piloten. Und das Runde für Runde, mein lieber
Scholli. Bin gespannt, wie das dann gerade in so Wüstenrennen dann sich auswirkt.
Das wird nochmal körperlich anstrengend. Freuen, ne?
Auch das,
die Reifen werden schreien. Gerade ja. Bahrain, ne? Sehr rauer Asphalt, extrem viel Traktion und dann halt noch wirklich dieses extreme Drehmoment, das wir so noch nie hatten. Ich hoffe, Pirelli hat die Hausaufgaben gemacht.
Ja. Aber das ist jetzt wirklich das, was, glaube ich, so unfassbar spannend macht. Also ich habe das Gefühl, selten haben sich die Fans so sehr auf eine neue Saison gefreut oder waren zumindest mal gespannt, auch wenn man so das Ganze vielleicht mit ein bisschen Skepsis dann auch konsumiert und sagt, okay, eigentlich habe ich da noch nicht so wirklich die Überzeugung, dass das toll wird, aber irgendwie ist jeder gespannt und will wissen, was dann wirklich Sache ist. Was man auf jeden Fall sagen kann hier, Mercedes einfach nochmal zur Verdeutlichung, insgesamt an den 3 Tagen bisher, die man jetzt komplett gefahren hat, 500 Runden, also 4 sind es ja inzwischen, aber in den ersten 3 Tagen 500 Runden gefahren, das ist schon abnormal viel. An einem einzigen Tag, wie gesagt, 183 Runden. McLaren hat in 2 Tagen in den ersten beiden nicht so viel geschafft. Also das ist schon echt sauber. Da kann man viele, viele Daten sammeln. Und das ist ja wirklich das, worum es jetzt momentan geht. Also je besser man das Auto versteht, desto besser ist man vorbereitet. Und das ist natürlich was, das hat Mercedes besser gemacht als jedes andere Team. Kann man gespannt sein. Mini-Randnotiz noch, Lewis Hamilton hat, das dürfte den Ferrari-Fans auch Hoffnung machen, gesagt, das Auto fühlt sich auf jeden Fall besser an als zu dem gleichen Zeitpunkt sozusagen letztes Jahr. Und auch er ist recht zuversichtlich. Sind wir mal gespannt. Das kann uns natürlich auch positiv stimmen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann endet.
Na.
Ja, alle Themen, die wir jetzt besprochen haben, gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir antworten auf jeden und sind sehr, sehr gespannt. Es wird noch das ein oder andere Video natürlich kommen. Es sind ja dann die Tests dann fast schon vorbei, ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen in Barcelona. Und dann kommt er noch Bahrain und so ein Rennen in Melbourne soll auch ganz interessant sein, habe ich gehört.
Habe ich auch gehört, ja. Von uns kommt auch noch eine Menge. Ihr wartet natürlich zu Recht auf das große im Kreis Fragen-Special. Das haben wir euch versprochen, das wird auch noch kommen. Unser Moderator Ben beklagt gerade noch gesundheitliche Probleme stimmlicher Natur. Er darf auf ärztliche Anweisung hin nicht sprechen.
Gute das Besserung, ist natürlich, Ben, an der Stelle.
Ben. Gute Besserung, ja. Ist natürlich schlecht, wenn man moderieren soll und nicht sprechen darf. Aber wir holen das definitiv nach. Wenn ihr bei uns im Community-Tab reingeguckt habt auf YouTube, habt ihr auch sehr, sehr viele Fragen gesehen dieser Tage. Und da könnt ihr euch natürlich denken, wir machen eine große Episode demnächst, was ja Prognosen für die Saison 2026 angeht. Ihr könnt noch abstimmen, ihr könnt euren Senf gerne noch abgeben, wir werden es berücksichtigen. Wenn ihr Kanalmitglied seid, ihr seid super, super liebe, gute Menschen und ihr kriegt auch exklusiv tatsächlich noch eine Möglichkeit, uns da Input für diese Episode zu liefern. Wenn ihr noch kein Kanalmitglied seid, dann macht mal. Dann steht euch die Option auch noch offen. Ich denke, wir werden am Wochenende jetzt, also Samstag, Sonntag, Anfang Februar ist es ja schon, dann die Fragen sammeln, die Antworten sammeln natürlich und die Folge entsprechend vorbereiten. Die kommt dann auch demnächst. Ansonsten haben wir reichlich Material, Ideen und die ein oder andere Überraschung, die noch kommt. Macht euch auch was gefasst, Freunde. Ansonsten sage ich, bis zur nächsten Episode. Möge die Saison so glorreich werden, wie sie sich anschickt. Dann haben wir alle eine sehr, sehr gute Zeit. Nicht zuletzt hier bei uns, mit uns. Und die wünsche ich euch allen, die wünsche ich auch uns, Sebastian. Das wird ein tolles Jahr. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode. Ahoi!